Der Rest des Tages verlief ereignislos. Aber zu Rincewinds großer Zufriedenheit zeigte sich der Koffer mehrmals. Hier hockte er unschuldig auf einem Felsen, dort lag er in einem Graben, halb unter Moos verborgen. Am späten Nachmittag erreichten sie die Kuppe eines Hügels und sahen in das weite Tal des oberen Smal. Es handelte sich um den längsten Fluss auf der Scheibenwelt, an dieser Stelle war er schon eine halbe Meile breit und voller Schlamm, der die Uferzonen zur fruchtbarsten Region des Kontinents machte. Einige frühe Nebelschwaden zogen am Ufer entlang. »Tapp«, flüsterte Rincewind und fühlte, wie Wems zusammenzuckte.
»Herena kam näher. Siehst du das Ding da?« wandte sie sich an Wems und streckte den Arm aus. Der Pfad führte zu einer wackeligen Mole am Flussufer, wo ein großer Gong aus Bronze hing.
»Damit ruft man den Fährmann«, sprach die Heldin. »Wenn wir den Strom an dieser Stelle überqueren, kürzen wir den Weg ab. Oder willst du die Nacht lieber auf dieser Seite des Flusses verbringen?«
Wems griff nach dem Hammer und schlug so heftig auf den Gong ein, dass dieser mehrmals herumwirbelte und von der Aufhängung fiel. Sie warteten stumm. Nach einer Weile hörten sie ein Rasseln. Eine Kette tauchte aus dem Wasser und zog sich stramm. Rincewind sah, dass sie an einem eisernen Uferpflock befestigt war. Kurz darauf enthüllte der Nebel die Konturen eines flachen Bootes. Der Fährmann betätigte eine große Winde in der Mitte des Kahns. Es knirschte leise, als der Fährboden über den Kies schabte. Der Mann an der Winde richtete sich keuchend auf.
»Jeweils zwei«, brummte er undeutlich. »Mehr nicht. Nur zwei Personen mit Pferden.«
»Du bist nicht der übliche Fährmann.«
Herena musterte ihn argwöhnisch und rief,
»Ihr beiden dort, schnappt ihn!«
Die beiden Männer, denen der Befehl galt, wechselten einen kurzen Blick, seufzten, stiegen ab und griffen nach den Armen der dürren Gestalt, die ihnen nur bis zur Brust reichte.
»Und jetzt möchte ich sehen, was er unter dem Mantel verbirgt.«
Erneut sahen sich die beiden Männer an.
»Ich bin nicht sicher, ob...« begann der eine.
Er konnte den Satz nicht zu Ende bringen, weil sich ihm ein knochiger Ellenbogen mit der Gewalt eines Kolbens in die Magengrube bohrte. Sein Gefährte starrte ihn ungläubig an und ächzte, als seine Nieren mit einer hageren Faust Bekanntschaft machten. Cohn brüllte triumphierend und erlitt einen Hustenanfall, bevor es ihm endlich gelang, das Schwert aus den Falten des Mantels zu befreien. Er schwang es mit einem begeisterten »Ha!« und verwundete einen Mann, der sich von hinten an ihn heranschlich. Herena stieß zwei Blumen beiseite und griff nach ihrer eigenen Klinge. Der Tourist rollte sich ab und stemmte sich in die Höhe, wodurch ein nahes Ross erschrak und seinen Reiter abwarf. Rincewind nutzte die gute Gelegenheit, nach dem Kopf des Söldners zu treten. Wems Hände lagen auf seinen Schultern und eine Faust, so groß wie ein mittlerer Felsen, traf den Kopf des Magiers. Während er in die Knie ging, hörte er Herenas Stimme,
»Tötet sie beide! Ich erledige diesen alten Narren!«
»In Ordnung«, knurrte Wems,
wandte sich Zweiblum zu und holte mit seinem Schwert aus. Rincewind beobachtete erstaunt, wie der Söldner zögerte. Einige Sekunden lang schien es seltsam still zu sein, dann hörte er ein lautes Platschen. Der Koffer trippelte an Land und schüttelte sich wie ein regennasser Hund. Wems war vor Entsetzen wie gelähmt und das Schwert fiel ihm aus der Hand. Eine Zeit lang verharrte er erschrocken, doch als er sah, dass die Kiste genau auf ihn zusteuerte, wirbelte er herum und verschwand im Nebel. Sofort sprang der Koffer über Rincewind hinweg und folgte ihm. Herena griff Cohn an, der ihren ersten Hieb parierte, das Gesicht verzerrte und sein Rheuma beklagte. Die Klingen trafen scheppernd aufeinander und die Heldin musste sich einige Schritte zurückziehen, als es Cohen mit einem geschickten Rückhandschlag gelang, sie zu entwaffnen. Herenas Schwert segelte davon und bohrte sich einige Meter entfernt in den weichen Boden. Cohen schnaufte zufrieden, umfasste das Heft seiner Klinge mit beiden Händen, hob sie weit über den Kopf, verdrehte die Augen, ächzte und rührte sich nicht mehr von der Stelle. Herena musterte ihn verwirrt. Versuchsweise trat sie einen Schritt auf ihr Schwert zu, und als der alte Mann nicht reagierte, griff sie rasch danach, wog es nachdenklich in der Hand und starrte Cohen an. Nur seine funkelnden Augen gingen mit, als sie um ihn herumwanderte.
»Er hat sich wieder was ausgerenkt«, hauchte Zweiblum.
Herena holte mit ihrem Schwert aus. Irgendetwas zerteilte die Nebelschwaden, und unmittelbar darauf ertönte jenes Geräusch, das für gewöhnlich erklingt, wenn dickes Holz einen menschlichen Kopf trifft. Herena hob überrascht die Brauen und sank zu Boden. Bethan ließ den Ast fallen, den sie als Knüppel verwendet hatte, trat auf Cohen zu, packte ihn an den Schultern, stemmte ihm das Knie in den Rücken und zog heftig. Vorsichtig bückte sich Cohen.
»Es tut überhaupt nicht mehr weh«, sagte er.
Wems kroch vorsichtig durch das dichte Buschwerk. Der Nebel dämpfte alle Geräusche. Etwas berührte ihn sanft an den Waden. Etwas Kantiges. Wems sah nach unten und entdeckte mehr Füße, als ihm lieb war. Der Deckel des Koffers klapperte einmal kurz, und dann herrschte wieder Stille. Das Feuer glühte matt in der Dunkelheit, der Mond war noch nicht aufgegangen, doch der rote Unheilsstern hing dicht über dem Horizont.